Das war ein ganz anderes Unternehmen. Da haben wir tatsächlich nach 2 Jahren 15 Millionen Umsatz schon gehabt, haben das in 20 Länder exportiert, also haben 20 weitere Headquarters aufgemacht. Wir haben im Jahr 2 50 Millionen Funding bekommen für dieses Unternehmen. Also es war so ganz typische Rocket Internet Story. Und wir haben auch zum Zeitpunkt dann schon 250 Mitarbeiter gehabt. Also es war so ein trumpelsartiger Wachstum à la Rocket Internet, der wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, wahnsinnig viel, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Jana. Es ist mir eine große Freude, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.
Schön, dass ich heute hier sein kann. Ja. Und ja, wir haben schon gerade ein bisschen hier im Raum
diskutiert.
Und
ja, genau.
Geht's gleich weiter im Podcast.
Und für mich ist das sehr, sehr spannend. Du gehörst zu absolut wenigen Unternehmerinnen, die bei uns mal im Podcast waren. Mhm. Weil normalerweise jede Gast hat ein Buch geschrieben. Und du hast das noch nicht gemacht. Bin mir ziemlich sicher bei deinem Engagement, dass das auch kommt. Deswegen würde ich die Frage anders aufwerfen, wenn du dein Leben rückwärts betrachten würdest und sagst, das ist Buch meines Lebens. Oh, wow. Wie würdest du den Titel beschreiben des Buches? Nimm dir Zeit.
Okay, Viertelstunde, halbe Stunde.
Kein Thema. Das ist für so eine wichtige Frage.
Ich habe gerade irgendwie an Pippi Langstrumpf gedacht, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aber das halt kam so ganz spontan und sonst würde ich sagen, ach, irgendwie denke ich dann so an Stranger Things, weil das so 80s, also diese ganze 80s-Zeit. Und dann war es auch hier und da ein bisschen einsam und kämpferisch, vielleicht so ein bisschen wie John Dark oder so, so ein bisschen auch mal hier und da auch mal echt durchgezogen. Und auch, glaube ich, mit mehr auch Traurigkeit und Sorgen und so verbunden, als man jetzt so von außen denken würde. Aber alles im sozusagen, alles im First World Problems, würde ich sagen.
Ja. Du gehörst jetzt zu den wenigen erfolgreichen Frauen in dieser Szene, Startup-Szene, Serien, Gründerinnen und so weiter. Du hast jetzt den Begriff Kampf erwähnt. Musstest du mehr kämpfen als durchschnittlicher erfolgreicher Mann, der neben dir irgendwo auf der Bühne steht? Oder hat es dir einen Vorteil?
Genau, ja und nein. Ne? Also ja, vielleicht manchmal so ein bisschen sich ein bisschen mehr behaupten oder erstmal sozusagen immer, ist ja auch oft so, dass im Gespräch, wenn jemand einen nicht kennt, dass man erstmal nicht ernst genommen wird, vielleicht so sehr wie jemand anderes. Aber dann auch wieder nein, weil ich zum Beispiel finde, dass Frauen extrem viel Bühne bekommen heute im Wirtschaftsbereich und das ist wieder für die Männer auch ein Riesenkampf, dass sie eigentlich vielleicht auch besser sind als gewisse Frauen, aber nicht so viel Bühne und Publicity bekommen. Also ich würde sagen beides.
Du hast ja 3 Kinder. Wie setzt du die Maßstäbe zu Hause, um ohne Druck die zu gewisser Leistung zu befähigen vielleicht? Das ist ja eine große Herausforderung.
Ja, das ist eine Riesenherausforderung und das ist einer meiner wichtigsten Gedanken, die mich so umtreiben. Aber ich glaube, was wirklich hilft bei mir ist dass meine Kinder Hockey spielen und Leistungssport sind und auch wirklich viel trainieren, 4-mal unter der Woche, am Wochenende auf Turniere machen. Und ich finde, so Team-Leistungssport im Verein ist super, weil da kannst du eigentlich gar nicht so richtig Arschloch sein, sonst kriegst du einen drüber. Und also sozial wird da wahnsinnig viel drauf geachtet. Die haben natürlich bei uns auch so viel Glück in unserem Verein, weil das ist ein ganz, ganz besonderer Verein mit ganz besonderen Menschen und Coaches, die weder irgendwie sehr elitär sind noch irgendwie. Es ist einfach eine wahnsinnig schöne Community, wo einfach zum Beispiel Markenpolice oder sowas, Zero-Thema, gab es noch nicht das Thema bei uns. Es ist einfach eine schöne Community. Und dann, also das Soziale ist da so toll, aber dann halt auch einfach der Leistungsgedanke, auch ohne Rücksicht auf Verluste, wirklich gewinnen wollen und wirklich gemeinsam Gas zu geben und wirklich hart zu trainieren, damit man auch gewinnt. Und das gefällt mir irgendwie, diese Kombi.
Aber ist das nicht vielleicht zu verwerflich in Deutschland, dass man so wirklich verbissen gewinnen möchte? Ist das nicht sehr en vogue?
Ja, ist es nicht. Ja, das ist auch unter den Eltern wird man oft so ein bisschen so, ja, aber Sport, also Leistungssport und so, das ist sich auch nicht ein bisschen hart und so. Und das, ich sehe das anders, weil ich finde, dass wenn Kinder früh auch die Härte des Lebens auch in Form von so einem Sport kennenlernen, dass sie sich einfach sicherer fühlen und wohler fühlen mit ihren Möglichkeiten. Und das einfach der beste, also für mich ist das der bessere Ansatz. Wenn man den Kindern gleichzeitig zu verstehen gibt, letztendlich ist mir egal, ob du mit einem 2-0 oder 0-2 nach Hause kommst. Ich liebe dich genauso. Also, dass man auch diese Sachen als Game sieht, als Challenge, als Freude, die nichts damit zu tun hat, natürlich, wie sehr man sein Kind liebt. Ich glaube, das ist nur das Aber.
Ja, absolut. Ja. Bedingungslose Liebe und Trennung zwischen der Leistung und dem Kind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was auch bei mir eine große Rolle gespielt hat. Und für mich war es sehr wichtig, die sogenannte Scheiterkompetenz auszubilden.
Auch, ne? Ja, ganz stimmt, ganz gut gesagt, weil absolut, weil es ist so ein Wochenende, ne, wenn man 5 Spiele hat. Man gewinnt 3-mal, man verliert 2-mal. Und also zum Beispiel bei uns, wenn die Kinder dann verlieren, weinen eigentlich ganz viele. Und das finde ich eigentlich gut, weil man geht durch alle Situationen des Lebens eigentlich im Zeitraffer an so einem Wochenende. Das größte Glück, die größte Trauer, Enttäuschung, Freude. Und das war ein stumpfes Leben.
Du hast jetzt eine gewisse Lebensreife erreicht. Wenn man jetzt deinen Lebensweg retrospektiv betrachtet, es gab ja mehrere Stationen. Du hast auch wie wir in der Beratung begonnen, hast ja da die ersten Erfahrungen gesammelt und dann hast du dich entschieden zu gründen.
Mhm.
Und das war ja relativ früh im Verhältnis zu deiner beruflichen Erfahrung.
Ja.
Was war der Auslöser, so ein Schritt? Weil ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass es aus der Komfortzone in die Panikzone ist, nicht in die Growth Zone,
der
Sprung. Was war der Auslöser?
Also ich hatte damals tatsächlich so eine kleine Quarter-Life-Crisis und war irgendwie unzufrieden und hatte gedacht, hat keine Auer, ich hatte das irgendwie. Und war in London bei der Unternehmensberatung und hatte eigentlich ein super Leben dort. Aber mir hat irgendwie auch das so ein bisschen das pragmatische Hands-on-Ding da gefehlt und war eh unzufrieden mit ein, zwei Dingen. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe da ja nicht so ein riesen Unternehmen gegründet, sondern ich habe eigentlich einen kleinen Suppen- und Salatladen übernommen in der Innenstadt von Hamburg.
Mhm.
Und habe das war damals mit 27 oder sowas, habe ich dann eigentlich meine ersten 6 Mitarbeiter übernommen. Und das war super, super tough, weil ich dann morgens um 4 mal aufstehen musste und um 5 war ich auf dem Gemüsegroßmarkt und habe die selber eingekauft und habe das in den Laden gebracht und habe das dann geschnibbelt und habe auch mitverkauft, habe am Ende des Tages um 18 Uhr die Kasse gezählt und dann sleep, repeat. Ja, und das waren auch richtig toughe Zeiten, anders als bei der Unternehmensberatung, wo wir natürlich auch 4 Stunden gearbeitet haben, aber körperlich, ne? Aber richtig körperlich.
Mhm.
Und das war die härteste Zeit meines Lebens, würde ich sagen, auch von den Learnings her, auch von den Mitarbeitern her, aber auch vielleicht die wichtigste Zeit, um mich zu grounden und mich auch nochmal ganz anders auszurichten und mehr Verständnis zu haben für auch verschiedene Lebensläufe und Werdegänge.
Mhm. In meinem Leben spielt Demut und Dankbarkeit eine enorme Rolle. Und wenn man so geerdet wird durch ein hartes Handwerksumfeld, das ist, macht was mit einem.
Ja, total. Und ich wusste gar nicht, wie gut Spaghetti Bolognese am Abend schmecken, wenn man halt 10 Stunden lang körperlich arbeitet.
Ja.
Dann das ist irgendwie, das hat geholfen.
Aber der nächste Sprung war wiederum ein ganz anderes Umfeld.
Mhm,
du hast dann die nächste Gründung.
Ja, dann bin ich, fand Gründen irgendwie cool, aber wollte ein bisschen mehr Mentorship und Leute um mich herum, von denen ich noch was lernen kann. Und deswegen bin ich zu Rocket gegangen, damals zu Olli Samba und habe ihm erzählt von der Idee, Glossybox zu gründen. Und das fand er gut und dann haben wir das gegründet. Und das war ein ganz anderes Unternehmen. Da haben wir tatsächlich nach 2 Jahren 15 Millionen Umsatz schon gehabt, haben das in 20 Länder exportiert, also haben 20 weitere Headquarters aufgemacht. Wir haben im Jahr 2 50 Millionen Funding bekommen für dieses Unternehmen. Also es war so ganz typische Rocket Internet Story. Und wir haben auch zum Zeitpunkt dann schon 250 Mitarbeiter gehabt. Also es war so ein trumpelsartiger Wachstum à la Rocket Internet, der wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, wahnsinnig viel, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe.
Was waren deine 3 größten Lehren, Lektionen
aus für dieser Zeit?
Ja. Aus der ersten war Demut, würde ich ja sagen. Dann Dankbarkeit und Spaghetti Bolognese Geschmack.
Gut, dass du mir ein Buch schon vorschreibst. Jetzt,
so, warum nicht?
alles ist möglich in ganz kurzer Zeit. Also das habe ich wirklich von Olli gelernt. Also man kann viel mehr schaffen in einem Monat, als man jemals denken würde. Da bin ich ihm auch extrem dankbar. Also diese, auch genau, was wir jetzt gesagt haben, in Deutschland ist es immer so verpönt, voll auf die 12 Gas zu geben, ohne Rücksicht auf Verluste. Naja, bei Olli Samba, da lernt man das. Und das ist auch gut so. Und das hat auch eine positive Seite. Nicht nur eine, natürlich auch eine sehr harte, aber auch eine positive.
Und da bist du, schätze ich mal, mit dem Exit war das sehr erfolgreich, so hört sich das an. Und dann hast du wieder was gegründet, dann hast du sogar gesagt, jetzt wechsle ich die Seiten.
Genau, also ich hab dann mit meinem eigenen Kapital das erste Mal eine Firma gegründet in Hamburg. Und das war Event Inc., das gibt es auch heute noch und ist mittlerweile einer der europäischen Marktführer im Bereich Meetings, Incentives, Congresses, Events. Da haben wir eine Software für gebaut, um sozusagen diese Seminarräume mit den Firmen zu verknüpfen. Also so ein bisschen so ein Travel Perk für die Maisindustrie. Also eigentlich recht trocken, aber ich wollte damals mit meinem eigenen Kapital irgendwas gründen, wo ich wusste, das klappt auf jeden Fall.
Okay.
Und nicht irgendwie so ein Luftschloss, da hatte ich Respekt vor. Und das war eine Firma, wo ich wusste, okay, da mache ich auf jeden Fall 5 Mio. Umsatz mit. Jetzt ist das natürlich nochmal sehr viel größer geworden, aber ich wusste so, ich habe da auf jeden Fall einen Spatz in der Hand. Und deswegen Event Inc. Habe das dann nach ungefähr dem dritten, vierten Jahr zusammen mit Paul geleitet, der das dann übernommen hat. Und ich bin dann quasi ausgeschieden und habe ich dann meinen Fonds gegründet. Also das erste Mal von der Gründerseite auf die Investmentseite umgestiegen. Und genau, da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu.
Genau.
Aber was ist das Wort für Event Inc.? Unabhängigkeit, würde ich sagen, weil damit hat man sich natürlich auch viel finanzielle Unabhängigkeit geschafft.
Und bei deinem Fonds, du hast ja auch eine sehr klare Strategie und eine klare Vision für deine Investments. Ja. Vielleicht erläutert du das kurz, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen in der Welt. Ja.
Ja, also unser Fonds ist ein frühphasiger Fonds. Wir haben da ein bisschen über 100 Millionen eingesammelt und von Familien, auch von institutionellen Geldgebern. Und wir haben die eingesammelt, um ungefähr ein Portfolio von so 25 frühphasigen Unternehmen anzulegen, wo wir immer so 1/2 Million bis 3 Millionen pro Unternehmen investieren und in eine Minderheitsbeteiligung, also irgendwas zwischen 10 und 20% Ownership. 70% Europa, 30% USA und nur spezialisiert auf die Bereiche Energy Tech, also Green Tech und Food Tech. Also wir sind ein spezialisierter Fonds und sind deswegen auch sehr stark im Deep Tech-Bereich unterwegs. Also Hardware scheuen wir nicht, große Innovationen scheuen wir nicht, Sachen, die ein bisschen länger dauern. Und das war damals, glaube ich, eine sehr gute Überlegung, weil auch gerade Energy eigentlich so wichtig ist wie noch nie durch die KI. Und auch Tech, die sozusagen gute Energy-Lösungen enabled, hat besseren Stellenwert denn je. Deswegen haben wir uns, glaube ich, gut positioniert.
Und du investierst nur in Deutschland oder weltweit?
Wir investieren nee, in Europa und auch 30% in den USA.
Und Investments in Europa und in Deutschland, jetzt aus der Perspektive der Zukunftsfähigkeit des Landes, gibt es da Fragezeichen und du sagst, in jedem Umfeld kann man trotzdem erfolgreich sein. Deswegen ist es egal, wo man investiert. Man muss einfach gutes Business Judgment haben und dann ist man gut unterwegs.
Ja, ich glaube schon, dass 2021, als wir den Fonds geraced haben, war das Environment ganz, ganz, ganz anders als heute ist, ne? Und wenn wir in deutsche Firmen investieren heute, schauen wir schon, dass man zum Beispiel auch, dass das Firmen sind, die auch mit dem Kapital, das gerade am Markt ist, groß werden können. Das sind dann so oft Firmen, die vielleicht ein bisschen weniger Kapital brauchen zum Wachsen, die vielleicht auch mit unserem Kapital über die Runden hinweg auskommen würden oder die so spot on sind, also vom Team her, von der Idee her und so weiter, dass man auch weiß, dass auch ausländisches Kapital oder andere Geldgeber das spannend finden. Aber der Markt ist dürrer geworden, zäher geworden, und es ist schwieriger, gerade Wachstumskapital für solche Startups einzusammeln. Deswegen auch umso wichtiger, dass man sich in den Bereichen aufhält, die halt hot sind und wo einfach auch Generalisten gerne investieren.
Und wie schätzt du den Standort Deutschland aktuell ein, auch als Investmentziel?
Der Standort Deutschland hat positive und negative Seiten. Also der Positive ist zum Beispiel, finde ich, dass wir extrem gute Leute hier haben, die natürlich im Vergleich zu Amerika die Hälfte mittlerweile kosten im Gehalt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kaltherzig, ne, aus einer unternehmerischer Sicht, aber das ist eine wahnsinnige Möglichkeit, wenn man als Team, ne, die Hälfte vom Burn hat wie ein amerikanisches Unternehmen, aber dasselbe anstellen kann, weil man natürlich hier auch günstiger leben kann. Die Amerikaner haben ganz andere Kosten in dem Supermarkt, in der Miete und so weiter als wir. Und dann kann man natürlich da eine gewisse Produktivität auch erreichen, die Amerikaner zum Beispiel nicht erreichen können. Also das ist zum Beispiel positiv, ne? Auch die Forschung, wie viel Forschung wir haben, wie viel wir eigentlich ausgründen können an Ideen, wie viel ja, qualifiziertes Personal wir dann auch haben, um diese Ideen umzusetzen. Da ist schon wahnsinnig viel dort. trotzdem muss man ja ganz ehrlich sein gerade und sagen, wow, das, also GDP per Capita ist in Deutschland so weit abgedriftet von dem amerikanischen. Die Investitionsvolumen, wie hier ankommen, sind, haben sich stark reduziert im Vergleich noch vor 5 Jahren. Und warum ist das so? Ja, und ich glaube auch, dass wir einfach ganz, ganz schlechtes Marketing gemacht haben für unser Land. Letzte Regierung hat das ganz schlecht gemacht und auch im Moment, Deutschland steht wo ganz anders in den Augen der internationalen Investoren. Und das müssen wir so ein Stück weit korrigieren, damit wir wieder ein bisschen Aufwind bekommen.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Aber zwischen Marketing und harten Fakten liegen manchmal richtig große Gefälle. Und wenn wir jetzt bei harten Fakten zum Beispiel das Thema Energiekosten aufgreifen, das hast du ja heute sehr eindrucksvoll auch gezeigt, dass, sagen wir, Wohlstand korreliert sehr stark mit Energiekosten.
Extrem stark.
Ja, und wir gehören da zu Spitzenreitern im negativen Sinne, was die Energiekosten anbetrifft. Haben wir da Point of No Return erreicht, was diese Dimension anbetrifft mit unseren Reformen?
Also wir haben auf jeden Fall 1000 Eigentore geschossen, die wir nicht hätten schießen müssen und haben deswegen auch wahnsinnig viel deindustrialisiert, wo einfach viele große Unternehmen auch nicht mehr weiter wussten, wie sie produzieren sollen in diesem Land, wie sie weitermachen sollen. Und ich habe fast so ein bisschen die Vermutung, ab und zu auch, ehrlich gesagt, mit so einem Spirit aus der Politik, dass das ja okay ist, weil die Unternehmen sind ja böse, weil die ja CO2 ausstoßen. Aber der Gegenteil ist ja der Fall. Diese Unternehmen stützen ja das gesamte Sozialsystem und sind deswegen wichtig für uns. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, den Blick darauf, dass diese Unternehmen wirklich gute Energiekosten brauchen und zwar nicht in einem Jahr, sondern am besten übermorgen oft. Ja, da haben wahnsinnig viele extrem gelitten. Und nochmal viel, viel, viel mehr gelitten, als sie es gesagt haben, weil der deutsche Unternehmer klagt halt nicht. Ne? Und das habe ich aber gemerkt, sozusagen, wie es da im Gebälk geächtzt hat in den letzten Jahren. Und viele haben ja auch darüber so ein bisschen ihren Mut verloren, überlegen zu verkaufen, überlegen zu gehen und so weiter. Und das tut weh.
Stimmt das? Ja. Spürst du das, dass diese Abwanderungsgedanke auch bei den Leistungsträgern, die du erwähnt hast, die deutlich günstiger hier zu haben sind? Man sagt ja auch, dass besonders Leistungsfähige ein Land verlassen, wenn sie sagen, da ist die Zukunft nicht unbedingt ausgeprägt.
Ja, ich spüre das so extrem und bewundere mich darüber, dass wir nicht mehr darüber sprechen. Natürlich spricht die Politik nicht gerne drüber, weil es auch ein schlechtes Signal in ihre Richtung ist, aber es gehen gerade sehr, sehr viele gute Leute, ja.
Ja. Hast du dir auch Gedanken gemacht, vielleicht auszuwandern?
Ja, auf jeden Fall schaue ich mir das so genau an. Ich bin ein totaler Patriot. Ich liebe mein Land und würde eigentlich gern hier bleiben. Ich muss die Entscheidung aber nicht nur für mich treffen, sondern auch für meine Kinder. Meine Kinder sind halt jung.
An welchen Kriterien würdest du ein Land aussuchen?
Für meine Kinder?
Ja.
Ich möchte, dass meine Kinder in Freiheit und Frieden mit den Werten, mit denen ich groß geworden bin in den 80s, aufwachsen können. Ich möchte, dass sie sicher sind. Ich möchte, dass sie Optimismus haben für die Zukunft. Ich möchte, dass sie die Möglichkeit haben, alles zu tun, von Schauspiel bis Sport, bis Studiengänge, Firmen gründen, die ganze Plattform haben, um alles zu erreichen, was sie sich nur erträumen können in einer hoffentlich friedlichen Gesellschaft.
Und das würde jetzt eigentlich im Idealfall sehr stark auf Amerika treffen, von früher.
Ja.
Aber aktuell, das ist so ein zerstrittenes und vielleicht auch unter hoher Spannung stehendes Land. Mhm. Ja, ich habe jetzt gesehen, was so ein Tod von Charlie Kirk verursacht hat, sowohl auf einer wie auf der anderen Seite. Wie siehst du die Entwicklung in den USA?
Ja, also die USA sind ja oft so 5 Jahre voraus. Wir machen ja eigentlich vieles 5 Jahre später nach. Ich glaube, sowohl hier in Europa als auch dort haben wir einfach gerade eine wahnsinnig starke Polarisierung zwischen zwei verschieden denkenden Camps. Das eine, wenn man es positiv nennt, man kann vielleicht progressiv sozial nennen, das andere ist konservativ-liberal. Und ich glaube, es wird sich in beiden Orten, Amerika und hier, so ein Stück weit auch irgendwie entscheiden müssen, wer wir sein wollen in der Zukunft, in welche Richtung wir gehen. Und ich wage zu bezweifeln, dass diese zwei Camps noch zusammenfinden. Ich glaube tatsächlich, dass es da auf die eine oder andere Art und Weise, ich hoffe sehr stark auf die friedliche Art und Weise, eine Entscheidung geben muss.
Weil die Spirale immer schneller in die falsche Richtung läuft.
Ja, es wird halt gerade, es wird polarisierter, explosiver, radikaler, weniger Verständnis. Ja.
Beobachtest du es auch in Deutschland?
Ja, absolut. Absolut.
Nimmst du das auch wahr? Du wirst ja immer wieder eingeladen in auch öffentlich-rechtliche, ja? Oder bist du da kein willkommener Gast?
Ich war vor einer Weile mal bei der ARD bei einer Dokumentation über was ist mit der Zukunft von Deutschland. Da habe ich zum Beispiel sowas gesagt, da habe ich über die Krankheitstage geredet und wie viel Krankheitstage die Deutschen im Moment haben, nämlich die meisten in ganz Europa. Und habe vielleicht das auch noch nicht ganz genau erklärt, weil es so ein Ausschnitt war. Aber es ging mir darum zu sagen, ja klar, muss man zu Hause bleiben, wenn man krank ist, ist ja eindeutig. Aber ich kenne wahnsinnig viele Leute in Deutschland, die sich extrem gerne auch mal so krank schreiben, ohne dass sie krank sind, weil es einfach so gelebt ist und der Arbeitgeber auch gar nichts mehr dazu sagen kann oder tut. Und das finde ich halt so uncool, gerade hinsichtlich unserer wirtschaftlichen Situation. Und das zum Beispiel hat unfassbaren Shitstorm bekommen, auch damals dann auf der Social-Media-Seite von der ARD. Und ich glaube, da gilt aber auch, dass man einfach trotzdem das sagt, was man denkt. Weil wenn man Angst hat, die Sachen wirklich auszusprechen, dann ist ja das Thema meiner Meinungsfreiheit schon angegriffen. Ich hoffe nur einfach, dass es bei einer Debattenkultur bleibt, ne, im Dialog und nicht,
Aber merkst du diese Bereitschaft, so eine kreative Reibung zu erzeugen, so einen Dialog zu führen, wo die Leute sich auch auf absolut unterschiedliche Argumente einlassen?
Ja und nein. Also ich glaube, es kommt auf einmal, wie man spricht. Ich glaube, es gibt mittlerweile in Deutschland wie in Amerika beides. Und ich glaube auch, ja, in Amerika gibt es wahrscheinlich diese Verhärtung nochmal gerade stärker. Die Amerikaner haben viele Probleme im Westen, aber und auch zum Beispiel zu wenig Kinder und so, aber die haben fast nur das Problem, würde ich sagen. Wir haben ja auch noch den Ukraine-Krieg, ne? Wir haben eine abschmelzende Wirtschaft, wir haben noch mal weniger Kinder hier, wir haben ein anderes Thema mit Einwanderung, das uns auch stärker polarisiert hier nochmal als dort, würde ich zumindest sagen. Also wir haben hier noch mal größere, andere Kriegsschauplätze in Deutschland und das ist so ein bisschen das, was ich in Amerika beobachte, dass die eigentlich natürlich einen wahnsinnigen Wirtschaftsaufschwung gerade erleben über die KI, haben auch ein anderes Thema mit Schulden, ne, die Debt Crisis, aber.
Und Trump ist auch jetzt eine eher polarisierende Persönlichkeit als eine vereinende.
Absolut. Hat auch immer Vor- und Nachteile, zum Beispiel die amerikanische Politik, finde ich, hat so ein bisschen den Vorteil, dass man zumindest, wenn einer gewählt ist, 4 Jahre lang auch mal schalten und walten kann und halt auch zumindest Dinge tut, egal, ne, ob jemand jetzt dafür ist oder dagegen, aber es geht halt voran in irgendeine Richtung. Hier sind wir in einer Situation, politisches System ist so wahnsinnig paralysiert durch diese ständigen Koalitionen und so weiter, dass wir eigentlich gar nichts, dass sich gar nichts mehr bewegt. Mhm. Und ich glaube, das unterschätzen Leute oft, dass Stillstand fast noch gefährlicher wäre sein kann als überhaupt ein Fortschritt, auch wenn man nicht mit jedem Schritt übereinstimmt.
Ich glaube, was wir auch als Unterschied feststellen, dass die Politiker in den USA häufig aus der Wirtschaft kommen, weil da ein Quereinstieg möglich ist. In Deutschland ist das eher ungewöhnlich,
ja,
und glaube kaum möglich sogar. Und wenn man betrachtet, dass die Leute, die bei uns in der Politik sind, außerhalb der Politik kaum irgendwo noch so viel Geld verdienen würden.
Ja.
Das ist, glaube ich, kein Qualitätsmerkmal der Qualifikation. Ja. Wie geht man damit um? Müssen mehr Unternehmer in die Politik gehen und versuchen, da mehr zu bewegen?
Ja, 100%. Muss ich auch gar nicht mehr dazu sagen.
Wärst du bereit, in die Politik zu gehen?
Vielleicht eines Tages, wenn meine Kinder älter sind, aber im Moment.
Ohne in den USA leben.
Ich glaube, Politiker, die ich kenne, arbeiten so 6 Tage die Woche. Und das finde ich phänomenal.
Ich habe größten Respekt vor Politikern, auch vor der Lupe, unter der sie sich bewegen. Ja, das ist immer der permanente Vergrößerungsglas. Ja,
ja.
Und das 7 Tage die Woche. Und mit Social Media werden sie so angegriffen. Ich habe da den größten Respekt. Das Thema Qualifikation bleibt trotzdem bestehen, weil in Deutschland brauchst du einen Meisterbrief, um ein kleines Handwerk, Unternehmen zu führen. Aber für die Regierung und fürs Land brauchst du das nicht. Das ist eigentlich komisch. Ja,
ich stimme dir so sehr überein, dass wir eigentlich wirklich viele Leute bräuchten, die Quereinsteiger sind in die Politik. Ich finde das auch was ganz Normales oder Natürliches eigentlich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das früher selbst in den Indianervölkern so war, dass halt ne, Männer dann oft ja lange Jäger waren und dann zum Schluss wurden sie jetzt zum Weisen des Dorfes und haben dann auch die Entscheidung getroffen. Und man ist natürlich viel weiser, wenn man Dinge getan hat vorher, als dass wenn man ewig im politischen Apparat war. Deswegen finde ich das schade, dass wir dieses Durchmischte nicht haben.
Das verstehe ich. Dann, ich hoffe, dass du vielleicht tatsächlich ein paar Weichen stellen kannst. Ich bin sehr gespannt, wie viele Unternehmen du mitreißt, vielleicht deine eigene Partei zu gründen. Aber zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir drei Fragen jedem Gast von uns. Ich würde dir auch gerne diese drei Fragen stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark beeinflusst hat oder für eine Weichenstellung gesorgt hat?
Das, ich habe gerade gestern mit Sam Altman, Sam Altman hat gesagt, dass sein Lieblingsbuch ist.
Und was war das?
Von David Berlin, Singularity, ne? Da heißt das, glaube ich, ne?
Ja.
Ja. Habe ich ihn gefragt, was sein zweitliebstes Buch ist, und dann meinte er, gute Frage, was ist denn dein Lieblingsbuch? Also gerade gestern kam es und tatsächlich dieses Jahr war es für Paulina von Takis Würger. Das ist ein wunderschönes Buch über eine junge Frau, die entscheidet, trotz eines Jurastudiums, das sie angehen könnte, bei ihrem Sohn zu bleiben, bei ihrem frisch geborenen Baby. Und es ist eine wunderschöne Geschichte über Hoffnung, über Loyalität, über das wahre Leben. Also eine Geschichte, die wahnsinnig viel Hoffnung macht. Das habe ich sehr gerne gelesen. Und sonst, Bücher, die mich sehr beeinflusst haben, würde ich sagen, habe ich nämlich gestern natürlich länger drüber nachgedacht, wahrscheinlich Nietzsche, Zarathustra.
Okay.
Also gerade so die ersten Seiten finde ich gigantisch. Siddhartha von Hesse hat mich sehr beeinflusst. Aber ich liebe es, Bücher zu lesen.
Schön, schön. Und was wäre aus deiner Perspektive der beste Ratschlag deines Lebens, den du je bekommen hast?
Das ist ja einfach. Ich brauche heute nur einfache Fragen. Der beste Ratschlag, aber ich glaube, das finde ich wirklich schwierig, weil das ist ja dann irgendwie die Summe an allem.
Sagen wir anders, wenn du deinem Ich mit 20 eine SMS schicken könntest, mit 160 Zeichen, was würdest du dann schreiben?
Ich mag aber deine Fragen. Also ich ziehe extrem viel, für mich persönlich sehr viel Kraft aus dem Glauben. Aus dem Glauben an Gott. Ich sehe Gott, finde ich, für mich nicht unbedingt als einen ganz traditionellen Gott, sondern als etwas Größeres, als wir alles sind. Eine unendliche Liebe, aus der wir kommen und in die wir zurückgehen. Und das ist für mich meine ewige Ressource an Energie. Und ich wünsche meinem 20-jährigen Ich, dass sie auch jeden Tag diesen Rucksack an unendlicher Energie und Liebe quasi anzapfen kann. Das ist eigentlich das Schönste für mich.
Dann passt vielleicht die letzte, dritte Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Oh Gott. Der Sinn des Lebens. Also ganz konkret für mich tatsächlich ist es, wenn ich meine drei Kinder sehe und mit Familie und Kinder, finde ich ganz konkreter Sinn des Lebens. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es schön, wenn man etwas beiträgt auf dieser Welt, das größer ist als man selber und gut ist. Gutes für alle Menschen. Das würde ich mir wünschen, dass an dem Tag, wo ich sterbe, dass dann irgendwas hier passiert ist, was gut war für mehr als nur mich.
Das finde ich ein wunderbarer Abschluss eines tollen Gesprächs. Danke dir. Bleib auf deinem Pfad und gestalte die Welt schöner, als die aktuelle ist. Danke dir. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.